Willkommen beim Clot Talk, dem Podcast über Gerinnung in Anästhesie und Intensivmedizin. Mein Name ist Keith Asselborn, Assistenzarzt auf der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin im AKH in Wien. Und ich habe zwei Gäste bei mir, die vielleicht schon bekannt vorkommen. Das ist einmal Dr. Carlo Martin, verehrter Kollege von mir, also ebenfalls Assistenzarzt, und Dr. Johannes Graz, Facharzt bei der gleichen Abteilung. Hallo an euch beiden. Die heutige Folge geht über ein Thema Gerinnung und Leber. Ich glaube, ein Organ, was sozusagen sehr fest mit diesem Thema verbunden ist. Und Carlo, ich glaube, du hast uns ein Einstieg mitgebracht, sozusagen. Inwiefern hängt das eigentlich zusammen?
Ja, hallo erstmal. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Die Leber und die Gerinnung, wissen wir aus dem Studium noch, hängen sehr eng miteinander zusammen. Die Leber bildet eigentlich einen ganz großen Teil von allen Gerinnungsproteinen, die wir im Studium lernen müssen oder dürfen. Und wenn wir uns die Scores für Leberzirrhose oder aber für akut auf chronisches Leberversagen anschauen, wird auch dort die Gerinnung immer mit abgebildet, entweder als QIC oder als INR. Das heißt, Leber und Gerinnung, das lässt sich nicht so richtig trennen. Wenn wir uns anschauen, wann eine Leberzirrhose eigentlich als höhergradig eingestuft wird, dann ist es immer, wenn der INR verlängert ist. Und früher hat man dann gedacht, dass diese verlängerte INR eine Blutungsneigung darstellt. Aber das Ganze ist nicht so einfach, oder Joe?
Ja, das ist in der Tat nicht. Auch von mir hallo und vielen Dank für die Einladung. Freut mich, wieder da zu sein. Ich glaube, du hast eh schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Früher haben wir geglaubt, dass veränderte Gerinnungstests bei leberkranken Patientinnen, also typischerweise Verlängerungen von plasmabasierten Gerinnungstests, bedeuten, dass diese Patientinnen auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine Blutung zu erleiden oder zum Beispiel bei einer Operation zu bluten oder aber auch zu glauben, naja, wenn die dann in irgendeinem Setting postoperativ zum Beispiel ein Thromboserisiko haben, dann sind die ja eigentlich autoantikoaguliert. Und genau das, du hast das schon gesagt, trifft eben nicht zu. Wir wissen, dass das nicht stimmt, sondern dass diese Patientinnen, und ich glaube, da werden wir jetzt gleich noch drüber reden, warum das so ist, sehr wohl ein Gleichgewicht zwischen Blutung auf der einen Seite, haben wir schon angesprochen, und Thrombose auf der anderen Seite haben. Das ist ja das, was eine funktionierende Hämostase darstellt, ein Gleichgewicht zwischen diesen zwei unerwünschten Ereignissen. Und dieses Gleichgewicht ist eben bei Leberkranken schon da, wenngleich es aber, und das macht uns dann durchaus in der klinischen Praxis manchmal Probleme, wenngleich es viel fragiler ist und in beide Richtungen, also sowohl zur Blutung als auch zur Thrombose hin, viel leichter ausschlagen kann.
Das heißt, nur damit ich das mal kurz wiederhole, weil das ist ja eigentlich schon ein sehr wichtiger Punkt und ich glaube, das, was man leider auch im klinischen Alltag oft sieht, dass das vielleicht missverstanden wird, also sozusagen die Leberzirrhotiker oder Zirrhotikerin, die haben eine Balance sozusagen, die sind nicht per se gefährdeter der Blutung, sondern die haben eine Balance, aber eben auf einem reduzierten Niveau. Sozusagen, man muss nicht gleich zum PPSB greifen, wenn der Patient vorbereitet wird. Aber ich meine, dazu werden wir dann eh noch reden.
Ja, aber da werden wir gleich noch dazu kommen. Genau, also das würde ich so unterschreiben. Vielleicht doch, sie haben in gewissen Situationen eine höhere Wahrscheinlichkeit zu bluten, das kann man schon sagen, aber gleichzeitig auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine Thrombose zu erleiden. Und deswegen ist der automatische Griff zum PPSB, wenn jetzt zum Beispiel die Prothrombinzeit verlängert ist, jedenfalls nicht richtig. Ich glaube, so kann man es auf den Punkt bringen.
Wir kommen eh noch gar nicht dazu. Aber ich mag das wirklich nochmal unterstreichen, weil ich glaube, das ist etwas, was vielleicht manche missverstehen. Mhm. Genau, voll.
Ja, genau. Die INR oder die Prothrombinzeit, das sind ja plasmatische Tests. Du hast es schon angesprochen, Joe. Und diese plasmatischen Tests spiegeln vor allen Dingen nur den Abfall von prokoagulatorischen Proteinen wider, also Faktor 2, 5, 7 und 10, wenn ich das jetzt richtig…
Genau, 10, 9, 7, 2,
19, ja, 20, genau, oder? Genau, genau.
Das ist ja auch, warum der Test eigentlich entwickelt wurde.
Genau, oder? Für die Vitamin-K-Antagonisten. Bei der Leberzirrhose oder bei Leberdysfunktionen ist es jetzt aber so, dass auch antikoagulatorische Faktoren, also endogene Faktoren, abnehmen und das Ganze sich dann wieder ausbalancieren. Und ihr habt es beide schon gesagt, ein rebalanciertes Gleichgewicht. Das Ganze wurde erstmalig 2005 in einem Landmark Trial, ich hoffe, ich habe es diesmal richtig ausgesprochen, dargestellt. Und zwar von einem sehr bekannten Forscher, der sich hauptsächlich mit der Leber und der Gerinnung beschäftigt, nämlich von Armando Tripodi. Und er hat die Thrombingenerierung in gesunden Probanden und in Leberzirrhotikern verglichen und hat darstellen können, dass wenn wir die Tests, wenn wir bei diesen Tests, bei der Thrombingeneration nur die prokoagulatorische Seite betrachten, dann merkt man auch in der Thrombingenerierung, dass bei Leberpatienten das Ganze ein bisschen verändert ist. Wenn wir jetzt aber gleichzeitig die antikoagulatorischen Faktoren anstoßen mit einem Thrombomodulin, dann balanciert sich das aus und dann haben Leberzirrhose-Patienten eine gleiche Thrombingenerierung wie gesunde Probanden.
Und ich darf vielleicht da einhaken und nicht zuletzt wissen wir das ja auch aus anderen Settings. Ja. Wir haben uns das ja auch im Trauma-Setting angeschaut, was diese Standardgerinnungstests und zum Teil auch die Viskoelastik, was die eigentlich mit der Thrombingenerierung zu tun haben und ob die Thrombingenerierung als sozusagen wichtige Endstrecke der Prokoagulation, wenn man das so sagen kann, ob die das reflektieren. Und das tun sie eben so gar nicht. Und ich möchte es vielleicht, oder man kann es noch so auf den Punkt bringen, es ist zum Teil sogar so, dass Standardgerinnungstests, wie eben die erwähnte Prothrombinzeit, die ENR, manchmal auch viskoelastische Tests, eine Verlängerung anzeigen, also uns anzeigen, dass die Gerinnung, die Prokoagulation schlechter funktioniert. Und wenn wir uns aber gleichzeitig die Thrombingenerierung anschauen, die sogar überhöht ist, das heißt, mehr Thrombin gebildet wird und das bringt uns ja dann wieder in die Richtung, dass wir eigentlich eher Sorge haben, dass es hier zu thrombotischen Ereignissen kommt.
Ich glaube, nichtsdestotrotz hat natürlich trotzdem der ENR oder der Quickwert seine Relevanz, eben nicht in der Vorhersage der Blutung. Und das kennen wir auch schon in den ersteren Folgen vom Clot Talk, da haben wir auch schon darüber geredet. Aber es ist ja trotzdem sozusagen ein sehr wichtiger Test, um die Leberfunktion oder Synthese trotzdem sozusagen gut einschätzen zu können. Deswegen hat er ja auch Einzug in diesen ganzen Scores. Genau.
Genau, er zeigt uns an, dass die Leber nicht gut funktioniert, wenn er verlängert ist, oder ist zumindest ein Teilaspekt davon. Und ich glaube, nach dem kurzen Deep Dive in laborchemische Tests.
Beziehungsweise, Karl, ich darf da kurz einhaken. Was ich spannend finde, wenn man sich parallel, aber das machen wir halt in der klinischen Praxis oft nicht, wenn man sich parallel dazu die sozusagen endogenen, die negative Feedback-Schleife, die antikoagulatorischen Proteine anschaut, wenn man zum Beispiel Antithrombin parallel misst, ja, dann ist das ja auch unten. Aber wir schauen halt oft nur auf die Prokoagulation, wenn wir auf die Prothrombinzeit oder INR und so weiter schauen.
Ja. Genau, nach dem kurzen Deep Dive in die laborchemischen Parameter. Jetzt ein ganz praktisches Beispiel. Joe, wir hatten in unserem letzten Dienst mal einen Patienten, Leberzirrhotiker, 2,2 INR. Muss ich das jetzt präoperativ korrigieren oder wie gehe ich da vor?
Klare Antwort zu Beginn, nein. Und um es ein bisschen auszuführen, oder vielleicht magst du das machen, wir haben uns ja auch sehr intensiv schon unterhalten, da gibt es ja eigentlich auch gute Guidelines dazu, muss man sagen.
Genau, es gibt da rezente Guidelines 2023 und 2022 veröffentlicht. Die sind sich da in vielen Punkten sehr uneinig, aber in einem Punkt haben sie guideline-übergreifende Einigkeit. Und das ist, wir müssen präoperativ veränderte plasmatische Tests nicht korrigieren. Die Tests spiegeln nicht unser Blutungsrisiko wider und sind deswegen ein sehr schlechter Baustein. Wenn wir den jetzt präoperativ korrigieren, können wir den Patienten dadurch grundsätzlich sogar Schaden zufügen im Sinne von einer erhöhten prothrombotischen Neigung nachher.
Ich glaube, da ist wirklich der Grundsatz ganz, ganz wichtig. Wir tun nicht Laborwerte therapieren, sondern wir therapieren PatientInnen. Und ich glaube, wir kennen das in unserem Setting ja auch sozusagen in der Maximalvariante in der Lebertransplantation. Da kommen oft PatientInnen mit wirklich, wirklich schlechten Gerinnungstests im Sinne von verlängerten Prothrombinzeiten in den OP. Und das hat sich mittlerweile wirklich etabliert, dass wir hier, und das ist eben guideline-konform, wie du gerade gesagt hast, dass wir hier nicht blind substituieren, um Laborwertkorrekturen zu machen, sondern dass wir den Chirurgen, die Chirurgin einmal reinschneiden lassen oder selber reinstechen, weil wir Zugänge stechen und nochmal schauen, was klinisch passiert. Und interessanterweise, wir haben es vorher erläutert, warum korreliert das halt oft überhaupt nicht. Ja, die haben wahnsinnig schlechte Gerinnungstests, aber die Gerinnung funktioniert trotzdem, wenn man dann klinisch drauf schaut.
Ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn du das sagst, weil man sieht sozusagen, es zieht sich ein gewisser roter Faden durch die Gerinnung und eben dieses Mantra Blutung respektive Patienten, Patientin behandeln und nicht die Laborwerte ist einer davon. Deswegen bin ich froh, dass du diesen Punkt oder dass wir diesen Punkt bei diesem Thema auch wieder aufgreifen können. Genau. Wir haben über INR gesprochen. Wie schaut es mit anderen Zahlen aus oder mit anderen Zellen? Also ich rede über Thrombozyten. Was könnt ihr dazu sagen?
Ja, die INR ist ja plasmatische Gerinnung und die Zellzahlen sind aber auch verändert bei Zirotikern. Und wenn man über Gerinnung spricht, muss man natürlich auch gleich an die Thrombozyten denken. Und bei Leberdysfunktion beobachten wir häufig eine Thrombozytopenie mit Werten, die sehr niedrig sein können. Aber auch hier gibt es keinen klaren Konsens bezüglich, wir müssen Laborwert korrigieren, definitiv nicht.
Bevor du sozusagen über die Laborgrenzen, warum ist es so? Warum haben Leberzirotikerinnen erniedrigte Thrombozyten?
Ja, da ist noch gar, also so einen richtigen Pathomechanismus hat man da noch nicht gefunden. Man vermutet derzeit, dass es darauf basiert, dass es eine portale Hypertension gibt, dass es dadurch zu einer Splenomegalie kommt und dass es zu erhöhten Sequestrationen in der Milz kommt. Und das auch verringerte Spiegel von Thrombopoetin, quasi das Erythropoetin der Thrombozyten, dazu führen, dass einfach weniger Thrombozyten gebildet werden, sodass die Zahl im Laufe der Leberfunktionsstörung zunehmend abnimmt.
Cool. Und da darf man, glaube ich, in einem Nebensatz erwähnen, das ist vielleicht, also das ist noch nicht in der klinischen Praxis angekommen, glaube ich, kann man sagen, jedenfalls nicht in der perioperativen Medizin, aber das ist sozusagen a possible future direction, yes. Wo es hingehen könnte, dass man genau dort eingreift bei diesen Patientinnen.
Das sind die sogenannten TPOR-Agonisten oder Avatrombopag und Lusutrombopag. Genau, ich lasse es mal vielleicht dabei stehen, aber da kann man sich sicherlich die Zuhörer, Zuhörerinnen noch einlesen, aber das wird vielleicht etwas sein, was auf uns zukommt. Genau.
Ja, danke, dass du die Namen ausgesprochen hast. Ich habe wahrscheinlich einen Zungenbrecher gehabt. Ja, genau. Das sind Möglichkeiten, die sind auch mittlerweile zugelassen in Europa und in Amerika. Aber bei uns in der klinischen Praxis haben sie noch keinen regelmäßigen Einzug. Also ich hätte sie jetzt noch nie verordnet.
Und das heißt jetzt, gibt es jetzt einen Grenzwert, wo du sagst, na, da muss man jetzt prophylaktisch Thrombozytenkonzentrate geben oder gibt es da eine Grenze, an die ich mich festhalten kann?
Ja, man hat es früher auch so gemacht, dass man bei Werten unter 50.000 gesagt hat, das korreliert mit Blutung und wir geben prophylaktisch Thrombozyten. Und das Ganze ist heute auch nicht mehr so. Wir haben auch hier wieder festgestellt, dass diese niedrige Thrombozytenzahl unter anderem durch zum Beispiel erhöhte von Willebrand-Faktor-Werte, von Willebrand-Faktor wird vom Endothel gebildet und nicht von der Leber, kompensiert wird und auch, dass hier quasi die Primärhemostase rebalanciert ist auf einem niedrigen Niveau. Und dieser Wert Cut-off 50.000 gilt so nicht mehr und das kann man eigentlich auch in den Guidelines lesen. Wie handhabst du das in der Praxis, Joe?
Ja, ich glaube, das ist eh sehr schön gesagt. Es gilt wieder mal der Grundsatz, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, was man nicht weiß. Und tatsächlich, also gerade Thrombozytenzahl in der Blutung, auch da, Gerinnung ist gar nicht so kompliziert. Das zieht sich durch viele Bereiche. Das ist nicht zuletzt auch in der traumatischen Blutung zum Beispiel so. Das sind ja alles arbiträre Grenzwerte und wir wissen es ehrlich gesagt nicht genau. Also da gibt es keine guten Daten, die uns sagen, ab wann wir Thrombozytenkonzentrate transfundieren sollen. Und daher, so mache ich es in der Praxis, bietet es sich auch da an, sich auf die Klinik zu konzentrieren und einmal zu schauen, was passiert.
Jetzt haben wir sozusagen jetzt haben wir ein bisschen die Tests angesprochen und wir auch schon so ein bisschen angefangen mit Therapie. Wie ist es jetzt sozusagen in der Maximalvariante Lebertransplantation, hast du erwähnt, Cap Joe, wie gestaltet ihr die Therapie da insgesamt oder so? Oder auf was ich hinaus will, wir wollen eigentlich eine zielgerichtete Therapie machen, oder? Wie machen wir das, sagen wir so?
Ich lasse mal dich beginnen, Carlo.
Ja, wenn man in der Praxis dasteht, gilt wie bei allen Blutungsevents, wir müssen Rahmenbedingungen einhalten. Das heißt, die Temperatur muss passen, das Kalzium muss passen und der Patient sollte nicht sauer sein. Dann funktioniert die Gerinnung und als zweiter Baustein haben wir, wie bei fast allen Bereichen, wo es bluten kann, mittlerweile bei uns in der Klinik überall viskoelastische Tests zur Verfügung. Das heißt, wenn ich sehe, es blutet, dann können wir einen viskoelastischen Test machen und können gezielt Gerinnung substituieren. Das beginnt einmal mit der Fibrinolyse, das heißt, wir können Tranexamsäure geben, zieht sich dann über die Fibrinogengabe.
Ich darf ganz früh noch einhaken, weil ihr habt jetzt zwei ganz wichtige Punkte genannt, die ich herausstreichen möchte. Das erste, also das habe eigentlich vorher gesagt, Gerinnung ist nicht so kompliziert, es ist in ganz vielen Settings dann doch immer wieder das Gleiche und das gilt eben auch beim Leberkranken. Und Carlo, du hast das gerade sehr schön gesagt, auch hier gilt als erstes, weil es ist nämlich auch die am wenigsten invasive Maßnahme. Wir haben ja nicht nur vor der Blutung Angst, sondern wir haben dann nachher, auch wenn es jetzt akut blutet, wollen wir nachher trotzdem keine Thrombose haben. Ja? Das heißt, ich will möglichst minimalinvasiv starten und da geht es einmal darum, einfach nur die Rahmenbedingungen sicherzustellen, auch beim leberkranken Patienten, der massiv blutet, und dann erst zum nächsten Schritt zu gehen. Das ist Punkt 1 und Punkt 2, den du auch schon angesprochen hast, Keith. Es geht hier jedenfalls eben aus den genannten Gründen, nämlich Balance zwischen Blutung und Thrombose, darum, eine zielgerichtete Therapie anzubieten. Und das wesentliche Tool dazu derzeit ist ganz sicherlich die Viskoelastik, die du gerade erwähnt hast. Sorry fürs Unterbrechen, mach weiter.
Genau, ja. Also die Viskoelastik ist das, was wir in der klinischen Praxis am häufigsten verwenden, haben wir glücklicherweise bei uns auch in allen Bereichen. Und ich glaube, damit kann man auch bei der Leber wieder unseren Grundsatz, den ihr in den letzten Folgen auch immer wieder gesagt habt, wiederholen. Zielgerichtetes Gerinnungsmanagement, Patienten können bluten, aber wir haben am Ende auch Angst vor der Thrombose.
Genau, also prone to bleeding und prone to thrombosis. Auf Englisch klingt es dann immer sehr
cooler.
Genau, richtig. Ja.
Und nämlich unangenehmerweise zur gleichen Zeit. Das ist die Herausforderung, glaube ich, bei diesen Patientinnen.
Ja, und dann möchte ich noch einmal ganz kurz auf das vorhin erwähnte Fibrinogen eingehen. Wie ihr jetzt schon sehr schön herausgearbeitet habt, zielgerichtetes Gerinnungsmanagement. Wenn unser Patient oder unsere Patientin im OP blutet, dann schauen wir als erstes auf den Patienten. Und danach gehen wir Rahmenbedingungen und dann zur Viskoelastik. Und hier ist Fibrinogen häufig das erste Medikament und meistens auch, muss man sagen, das letzte Medikament, das wir dann im OP geben müssen, weil in der Regel hat sich's, wenn wir Fibrinogen gegeben haben.
Genau, ich glaube, ganz oft lehrt uns das die Praxis oder sogar, wir haben jetzt die Lebertransplantation ein paar Mal erwähnt, als so Maximalvariante von Operation bei leberkranken Patientinnen. Und auch da, obwohl da wirklich viel Blutungsneigung da ist, ist es oft so, wenn wir auf die Klinik schauen und wenn wir es viskoelastisch steuern, dann Rahmenbedingungen, hast du schon gesagt, sind sichergestellt. Dann geben wir Tranexamsäure, blind muss man ehrlicherweise sagen, üblicherweise, ein bisschen Fibrinogen und oft braucht man nicht mehr. Wir brauchen nicht zum BPSB greifen, wir brauchen vielleicht gar keine Thrombozyten.
Ich habe die Aufgabe, mal wieder diese Folge ein bisschen zusammenzufassen und darf mich vielleicht auch hier schon mal vorzeitig, Carlo, bei deiner Vorbereitung bedanken. Und dadurch habe ich sozusagen das nochmal schön hier stehen und machst mir meine Arbeit sozusagen ein bisschen einfacher. Ich glaube, Keypoint Nummer 1, sozusagen, wir haben ein rebalanciertes Gerinnungsgleichgewicht auf einem niedrigen Niveau. Ja? Keypoint Nummer 2, wir machen keine Laborkosmetik. Sozusagen der rote Faden oder einer der roten Faden in der Gerinnung und in unseren Folgen. Und Keypoint Nummer 3 ist eben diese individualisierte, zielgerichtete Gerinnungstherapie, die wir angesprochen haben. Und ich mag vielleicht auch nur sagen, manchmal braucht es sehr viel Wissen, um vielleicht nichts oder wenig zu machen. Und ich glaube, das passt in diesem Thema auch irgendwie sehr gut rein. Genau.
So viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Sehr schön. Mit diesen Worten, genau, bedanke ich mich nochmal herzlich bei euch zwei, dass ihr da wart und natürlich bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Tut uns liken, Sterne vergeben auf den Podcast-Plattformen. Das tut unsere Reichweite erhöhen. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, Anregungen, Ideen an clottalk@meduniwien.ac.at. Und ich hoffe, dass beim nächsten Mal wieder viele dabei sind. Danke. Wir danken unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Realisierung dieses Podcasts nicht möglich wäre. Unsere Sponsoren sind AOP Orphan Pharmaceuticals, AstraZeneca Österreich, Biomedica Medizinprodukte, CSL Behring, Ecomed, Mitsubishi Tanabe Pharma und Novo Nordisk.